Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie wir wohnen, das sagt bekanntlich viel über uns aus und es sagt auch einiges über unsere Gesellschaft, dass viele sich eine passende Wohnung gar nicht mehr leisten können. Wohnen hat also viele Facetten und wie die sich auf dem aktuellen Buchmarkt spiegeln, darüber sprechen wir gleich. Wie wir wohnen, das ist gesellschaftspolitisch ein Riesenthema. Der Wohnraum ist knapp, die Mieten für viele kaum bezahlbar. Wohnen ist also eine der sozialen Fragen unserer Zeit. Aber auch wenn zumindest einige Politiker dieses Thema immer mal wieder auf die Agenda bringen, viel getan hat sich bislang nicht. In der Literatur und auf dem Buchmarkt überhaupt ist das Thema längst angekommen und das auf erstaunlich vielfältige Weise. Benjamin Knödler hat sich das für uns angeschaut. Benjamin, Wohnen ist ja ein Grundrecht und es ist auch etwas, das sehr viel mit unserer Identität zu tun hat, so nach dem Motto, sag mir, wie du wohnst und ich sag dir, wer du bist oder so. Geht es darum zum Beispiel in einem Buch, was ja so heraussticht, nämlich Doris Dörries Bestseller Wohnen?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so einer der roten Fäden in diesem Titel. Und man muss auch sagen, wirklich sehr konkret, denn sie erzählt anhand eines Persönlichkeitstests aus dem Zeitmagazin, wo festgestellt werden soll, haust du oder residierst du? Und das ist eben so ein Psychogramm, wenn man so will. Und da merkt man schon, oha, da ist ganz schön viel Persönlichkeit mit drin. Und davon gibt sie auch viel Preis, muss man sagen. Sie outet sich sozusagen als eine, die erstmal gar nicht so viel mit dem Wohnen hat anfangen können für lange Zeit. Sie war eher so etwas unbehauster, könnte man sagen. Und jetzt geht sie aber diesem Phänomen eben auf den Grund und man merkt sehr, sehr schnell, das ist ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Es ist persönlich, es ist politisch, es ist eben einfach immer da. Und genau diese Bandbreite, die zeigt Doris Dörrie dann auch, indem sie zum Beispiel so Dinge aufgreift wie das studentische Wohnen, wo man eben so dieses Unangepasste zelebriert. Alle haben ausgehängte Türen als Tische oder man will seine Matratze ja nicht in ein Bettgestell legen. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch etwas ertappt gefühlt, weil ich selber meine Paletten erst vor 3 Jahren ungefähr dann im Keller geräumt habe. Es geht aber auch um so Dinge wie, was häufen wir eigentlich alles an, was um uns wohnlich zu machen oder auch, welche Rolle spielt das Wohnen im Erinnern, weil sie sagt im Grunde genommen, die Story, die wir über uns erzählen, die wird maßgeblich von den Räumen erzählt, die wir bewohnen. Das ist eben wirklich sehr, sehr spannend, ein sehr spannendes Meandern. Da kommt natürlich auch dazu, dass sie A, wahnsinnig gut erzählen kann und B, wahnsinnig gut beobachten kann. Das ist ja eben auch Teil ihres Berufes und das merkt man. Und dann werden eben diese persönlichen Dinge ganz stark mit größeren politischen Dingen auch verknüpft tatsächlich.
Ja, und die Politik, das ist ja natürlich auch ein ganz großes Ding. Also wir reden ja eben viel über die steigenden Mieten. Jeder kennt jemanden, der keine Wohnung findet. Die Gentrifizierung, die Verdrängung aus den Innenstädten ist ein Riesenthema, auch im Buchmarkt.
Ja, ich habe so den Eindruck, gerade bei der klassischeren Sachliteratur ist es so, dass so die große Welle an wie lösen wir die Mietenkrise Büchern, die ist so ein bisschen abgeebbt wieder. Das war ja eben die Zeit, wo dieser angesprochene Satz, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit, wo das so der Lieblingsspruch aller Politikerinnen und Politiker war. Da war auch die Hochphase dieser Bücher. Aber es hat ja leider nicht damit zu tun, dass diese Probleme gelöst sind. Das heißt, es ist immer noch interessant und es gibt tatsächlich einen Titel, habe ich mir angeschaut dazu, Bezahlbares Wohnen, woran die Politik scheitert und was wir ändern müssen, von Peter Burg. Der kommt vom Fach, der hat selber auch mal im Sozialbauwesen gearbeitet und hat in Freiburg das Institut Bauen und Wohnen gegründet. Und er sagt, Wohnen, zumal bezahlbares Wohnen, ist ein Demokratieproblem. Und das faltet er dann wirklich sehr, sehr genau auf und bietet so einen Überblick, was läuft falsch, aber auch, was könnte man besser machen. Also ein Beispiel, die hohen Bodenpreise, mit denen spekuliert wird. Und dass man eigentlich einfach eine Immobilienwertzuwachssteuer, Achtung, kompliziertes Wort, bräuchte. Und dass sich darauf eigentlich auch alle einigen könnten. Oder ein anderes Beispiel, er sagt, wir müssen sozialen Wohnungsbau dauerhaft dann auch bezahlbar halten und nicht, dass er dann nach 30 Jahren wieder aus der Bindung fällt oder dass wir das Geld verballern für irgendwelche Wahlgeschenke wie das Baukindergeld. Vieles davon hat man auch schon häufiger gehört und gelesen. Das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache. Gute Antworten werden ja nicht falsch. Ich fand spannend, dass er auch so ein paar etwas außer der Reihe Punkte hatte. Also zum Beispiel, dass er sagt, wir sollten anfangen, ganz kleine Häuser auf dem Land für Seniorinnen und Senioren zu bauen, um einfach wieder mehr Wohnraum auch zu schaffen, weil die oft ist es einfach viel zu groß, wo die dann noch leben und das wollen sie gar nicht. Solche Dinge fand ich ganz spannend. Manchmal wird es sehr detailreich, wenn es dann irgendwie um das Bauleitrecht für Kommunen geht, aber insgesamt ein sehr guter Überblick und ich muss nur warnen, es frustriert einen auch ein bisschen, weil man sich denkt, es wäre doch so einfach. Warum machen wir es denn nicht?
Also enorm politisch, aber ich wollte doch noch mal auf diese persönliche Ebene zurückkommen. Also wenn ich ans Wohnen denke, dann denke ich auch so ans gemütlich machen oder an die eigenen Träume von einem schönen Leben. Spiegelt sich das auch in den Büchern?
Also erstmal, ich kann das sehr gut verstehen. Solange er noch gedruckt wurde, habe ich auch ganz begeistert den IKEA-Katalog immer durchgeblättert und ich habe da auch so eine kleine Schwäche sonst für diese Magazine, die es ja so gibt. Also in Deutschland ganz bekannt ist Schöner Wohnen. Das ist ja ein immer noch erstaunlich erfolgreicher Titel. Und deswegen freue ich mich auch sehr, war sehr gespannt auf ein Buch, was noch nicht erschienen ist, aber in wenigen Tagen erscheint, nämlich am 24. August. Das heißt, das große Ziel, ein kleines Haus, schöner Wohnen und das Eigenheim im Wirtschaftswunder. Das hat Jan Engelke geschrieben und das ist, wenn man jetzt im ersten Moment könnte man vielleicht denken, das ist ein Bildband mit ganz vielen verrückten, funky Bildern aus den 70er Jahren. Da ist man dann vielleicht ein bisschen enttäuscht. Diese Bilder gibt es zwar und wenn man die dann sieht, denkt man, wow, irre, echter Retro-Charme. Aber es ist in erster Linie wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung und zwar mit zwei Bereichen. Einmal mit dem Magazin selbst, was total spannend ist, weil man eben so merkt, welche große Rolle die in der Wirtschaftswunderzeit gespielt hat. Nämlich zum einen sollte die so eine Art Architekturbefähigung werden für die Menschen. Also dass jeder in der Lage sein sollte, einen Bauplan zu lesen zum Beispiel. Das fand ich total spannend. Und auf der anderen Seite aber eben schon auch so die Etablierung eines gewissen Narrativs. Was ist denn überhaupt das schöne Leben, das gute Wohnen? Wie hat das auszusehen? Spoiler, das hat so auszusehen, Vater, Mutter und zwei Kinder. Der Vater arbeitet, die Mutter bleibt zu Hause. Das wird dann auch sehr kritisch beleuchtet. Und da sind wir dann auch direkt bei der zweiten Dimension, die da auch sehr stark ist. Deswegen, es tut mir leid, es wird schon wieder etwas politisch, denn er beschreibt eben auch so, welche Dimensionen des Politischen da eine Rolle gespielt haben. Zum einen die Home-Stories von Politikerinnen, nee, vor allem eigentlich nur Politikern, in dem Fall kann man es sich sparen. Da gab es dann berühmte Home-Stories, zum Beispiel bei Ludwig Erhard im Sommerhaus. Da hat er auch ein sehr schönes Zitat, finde ich, dazu rausgesucht. Da hat nämlich Erhard gesagt, Sie lernen mich besser kennen, wenn Sie dieses Haus ansehen, als etwa, wenn Sie mich eine politische Rede halten hören. Das finde ich total interessant und sagt, glaube ich, sehr viel aus. Und zum anderen macht er aber eben auch deutlich, hier ging es darum, ein bestimmtes Weltbild zu präsentieren und zu etablieren, nämlich eben die Kleinfamilie, der arbeitende Mann und das alles als Gegenentwurf zum Kommunismus. Also das ist auch sozusagen das ein Propagandamittel letztlich im Kalten Krieg.
Und Familie an sich ist ja natürlich auch ein super Romanstoff oder wenn nicht zu sagen der Romanstoff. Spielt denn da auch das Wohnen explizit eine Rolle in aktuellen Romanen?
Ja, also es gab ja mal diese Hochphase der Gentrifizierungsromane. Die ist so ein bisschen vorbei, aber mir ist doch einiges begegnet, muss ich sagen. Das fand ich auch interessant. Ich möchte ein Beispiel nennen, das ist von Isabella Straub, Nullzone heißt das. Das ist ein Roman, bei dem ganz klar das Wohnen im Zentrum steht, nämlich es geht um ein Hochhaus, den sogenannten Kratzer, in dem ist das Leben durchaus prekär und die, also das sieht man dann daran, dass die Hausmeisterin Elfi zum Beispiel die gejagten Ratten zählt oder dass eben wieder ein Aufzug kaputt ist. Solche Dinge, die Menschen, die dort leben, die arbeiten als Paketboten und so weiter. Und dieser Kratzer, dieses Hochhaus soll nun also weichen einem neuen Wohnprojekt, einem futuristischen Wohnprojekt aus dem 3D-Drucker, wo die Menschen in solchen futuristischen Waben leben. Unter anderem soll da ein Zukunftsforscher einziehen, der hat da überhaupt keine Lust drauf, denn der würde eigentlich viel lieber in seiner Altbauwohnung wohnen bleiben und anhand dieses Spannungsfeldes erfährt man eben wahnsinnig viel übers Wohnen. Ich fand zum Beispiel total schön, dass dann in diesem Hochhaus eine Wohnung als die Wissenshöhle beschrieben wird, wo alles, die Bücherregale bis unter die Decke stehen und so weiter. Und man merkt, in diesem Hochhaus, da wird gekämpft am Ende für dieses eigentlich ein Brennpunkthaus sozusagen, aber die Leute dort, die sagen, wir wollen hier wohnen bleiben, denn wo sollen sie denn Leute wie uns sonst hinstecken, sagen sie an einer Stelle. Also wir merken, dieser Gentrifizierungsroman hat sich so ein bisschen weiterentwickelt und guckt jetzt nicht mehr auf die Altbauwohnung, sondern auf die Leute, die aus der Platte sogar schon verdrängt werden. Und am Ende sehen wir auch eine ganz spannende Dimension des Wohnens da, nämlich die der Nachbarschaft.
Wollte ich gerade sagen, das gehört ja unbedingt dazu. Also Nachbarn, die wenigsten wohnen ja so ganz für sich alleine. Und Nachbarschaftsstreits liest man ständig in der Zeitung. Da könnte man sich sowohl Komödien als auch richtig harte Thriller vorstellen.
Absolut. Also so die meuchelnden Nachbarn, die sind mir nicht begegnet, aber tatsächlich ein sehr netter Sammelband, muss man sagen, der wirklich auch das ganz schön zusammengefasst hat. Unter Nachbarn heißt er, vom seltsamsten Verhältnis unseres Lebens von Bernd Imgrund. Und da wird das eben so ein bisschen humoristisch leicht beleuchtet. Manchmal geht es auch sehr zügig durch. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Dimension. So zum Beispiel habe ich gelernt, dass man früher auch aus Nachbarschaften wirklich verstoßen werden konnte im 17. Jahrhundert. Und da musste man sich unter anderem mit Bier wieder freikaufen. Das fand ich sehr interessant. Aber es geht auch darüber hinaus. Und er guckt sich zum Beispiel auch an, was bedeutet denn Nachbarschaft im digitalen Zeitalter, wenn es auf einmal Apps und Ähnliches gibt. Also sehr spannend auch.
Also sehr viel Lektürestoff übers Wohnen, das, was man sich dann auch wieder in den Wohnraum stellen kann.
Genau.
Benjamin Knödler, vielen Dank für diesen Überblick. Und die Liste der Bücher, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Wem es draußen zu warm ist, für den haben wir jetzt garantiert das richtige Buch. Mord im November heißt der neue Roman von Simon Mason. Das ist ein britischer Autor, der schon 4 Bände rund um Detective Inspector Ryan Wilson geschrieben hat. Und der erste ist jetzt in der deutschen Übersetzung erschienen, hat es gleich auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste geschafft. Ein Mord im November führt uns nach Oxford, und was uns da genau erwartet, das verrät uns unser Krimi-Experte Thomas Wörth.
Neue Krimis.
Eine sehr hübsche Grundidee für seinen Kriminalroman Erstlingmord im November hatte der britische Autor Simon Mason da. Er hat nämlich 2 Ermittler gleichen Rangs und gleichen Nachnamens, und die müssen in Oxford einen komplizierten Mordfall aufklären. Der eine DI, Detective Inspector Wilkins, heißt Ray, der andere DI Wilkins, Ryan mit Vornamen. Ray Wilkins ist hochgebildet, ist Absolvent eines ehrwürdigen Colleges, ist modisch und kulinarisch immer auf der Höhe des Zeitgeists, sieht blendend aus, ist charmant und ist schwarz. D.I. Ryan Wilkins hingegen schlurft mit Jogginghose und Basecap durch die Gegend, ist im übelsten Viertel von Oxford, tatsächlich gibt es in Oxford auch übelste Viertel, im Trailer bei seiner total zerrütteten Familie aufgewachsen, hat ein Aggressionsproblem, ist gerade strafversetzt worden, weil er einen Bischof verprügelt hat und weil seine Chefin trotz allem große Stücke auf ihn hält, auf seine kriminalistischen Fähigkeit, wird er jetzt nun mit Ray Wilkins zusammengespannt. Ryan, der immer noch aussieht wie ein picklicher Teenager, pumpt vornehmlich Menschen aus besseren Kreisen an, was Ray ausgesprochen empörend findet. Zumal wir jetzt ins feine College Barnabas Hall springen. Denn dort wird im Büro des unappetitlichen Provosts eine Frau abscheulich ermordet aufgefunden. Wir sind also in einem Milieu, in dem sich nach guter alter Golden Age Tradition, nämlich Oxbridge, die Unis, bekanntlich allerlei Exzentriker und allerlei Käuzer herumtreiben, obwohl Oxford eigentlich schon längst ein multimilliardenschwerer Forschungsstandort ist und sogar Klassenkämpfe auf Oxfords Straßen toben. Der Flurschaden, den die Abrissbirne Ryan anrichtet, ist gewaltig, und dennoch müssen sich die beiden Buddies, wie sie jetzt nun mal sind, zusammenraufen. Der durchaus sympathisch heitere Reiz des Romans geht im Grunde ausschließlich von dieser Konstellation aus. Der wohlerzogene schwarze Polizist und sein prolliger weißer Counterpart. Das ist, vor allem weil es ohne Hierarchie inszeniert ist, schon ungewöhnlich und wirklich sehr lustig und hat genug Reibungsfläche. Den Fall, den die beiden aufklären müssen, naja, das ist Whodunit-Standardware. Personal schrammt da oft an der Karikatur entlang, so der mufflige Pförtner, der fanatisch weltfremde Gelehrte. Wir kennen das alles aus den Oxbridge-Romanen vergangener Zeiten. Aber das tut dem Lesevergnügen erstaunlicherweise überhaupt gar keinen Abbruch. Überhaupt nicht. Ob das Konzept für weitere Wilkins- und Wilkins-Bücher noch weiterhin trägt, das wird man sehen in der Zukunft.
Simon Masons Krimi, ein Mord im November, hat Sabine Roth übersetzt aus dem Englischen. Erschienen ist das Buch bei Goldmann und es ist neu auf Platz 5 in unserer Krimi-Bestenliste im August. Vorgestellt hat es Thomas Wörthje. Und die vollständige Liste, die finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch mehr über Krimis wissen wollen, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Erst Anfang des vergangenen Jahres ist Gaia Schöters Roman Trophäe auf Deutsch erschienen und diese unglaublich gut erzählte Geschichte eines Jägers wurde hymnisch besprochen und auch zum Bestseller. Jetzt ist ein weiteres Buch dieser flämischen Autorin erschienen, Das Geschenk, und auch wieder aus dem Stand auf der Bestsellerliste gelandet. Manuela Reichert hat es für uns gelesen. Soweit ich weiß, geht es um Elefanten. Also ist das eine weitere Jagdgeschichte?
Nee, nicht wirklich. Also es wird dann am Ende schon auch nochmal Jagd auf die Elefanten gemacht. Aber erstmal ist es wirklich, also wenn man jetzt so ein Schlagwort nehmen will, ein politischer Roman, höchst amüsant, eine Satire. Und diese Elefanten sind plötzlich in der Stadt, und zwar in Berlin. Erst sieht man einen und dann sagt man, oh, guck mal, ein Elefant. Und dann werden es aber immer, immer mehr. Und dann sagt man nicht mal, oh, guck, ein Elefant, sondern sagt, oh Gott, was machen wir jetzt mit all den Elefanten? Und der Hintergrund der Geschichte ist eben, dass gerade der Bundestag ein Elfenbeingesetz verabschiedet hat. Also der Import von exotischen Jagdtrophäen wird eingeschränkt und verschärft. Und der Bundeskanzler ist ganz froh über dieses Gesetz. Nur die Grünen freuen sich. Der Einzige, wer sich nicht darüber freut, das ist eben sein Kollege, der Präsident von Botswana. Und der sagt, na gut, dann guckt mal, was ihr mit den Elefanten macht, die schicke ich euch nämlich.
Also das klingt ja wirklich nach so einer richtigen Satire des Berliner Politikbetriebs in seiner ganzen Absurdität.
Absolut. Es ist wirklich erstaunlich. Ich finde es auch erstaunlich, wie genau diese belgische Autorin das kennt. Muss man sagen, ihr Vater ist Politiker, also von daher weiß sie wahrscheinlich ziemlich gut, wie das so funktioniert. Aber es ist, man liest das am Anfang, denkt, worum geht's denn jetzt hier? Und dann gibt's so all diese Dinge, die wir kennen, bis zu dem Satz, wir schaffen das. Das sagt nämlich der Bundeskanzler angesichts dieser vielen, vielen, vielen Elefanten, die die Stadt verwüsten. Ja, einmal so eine Schneise durch den Tiergarten wird dann durch sie fabriziert und natürlich der Elefantendung, der überall rumliegt. Wir schaffen das, aber wir schaffen es natürlich nicht.
Jetzt hat mich ja bei Trophäe besonders begeistert, diese wirklich sehr besondere Sprachmächtigkeit dieser Autorin. Wie ist das hier? Wie liest sich das?
Ja, wobei bei Trophäe geht es ja wirklich um so einen ignoranten Großwildjäger, der konfrontiert ist mit dem Leben in Afrika und sich darin verliert. Also es ist ja sehr breit erzählt. Hier ist es ja ein ganz schmaler Band, also das sind gerade mal 120 Seiten, sehr präzise, sehr viele Dialoge und eben ja eine Sprache, die die ganze Absurdität dieses Politikbetriebes einerseits ziemlich genau beschreibt, andererseits natürlich auch, wenn man das liest, denkt man, meine Güte, man möchte jetzt nicht Politikerin sein, weil wie geht man damit um? Es wird natürlich dann auch jemand Spezielles mit dem Problem befasst sein, also es wird eine Elefantenministerin sozusagen eingesetzt. Die soll das alles lösen und ist nicht sehr beliebt bei der Bevölkerung.
Also ein kurzes Bändchen, aber auch gleich wieder auf Platz, weiß ich jetzt nicht, irgendwie mitten in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Fragt man sich schon, warum so spezielle Bücher wie Frau Schöters, die schreibt, so eine starke Resonanz finden?
Naja, nun ist es natürlich oft so, dass wenn der erste Band so eine Öffentlichkeit bekommen hat, dann ist es auch das zweite Buch. Hier muss man aber wirklich sagen, es ist wirklich was Besonderes. Also ein höchst amüsanter, kluger, kurzer Roman, der eben diese Schwierigkeiten der Politik, wie geht man mit den Elefanten um? Dann denkt man natürlich sofort, gut, wie geht man mit den Menschen um, die hierher kommen? Ja, das ist ja, die versucht dann irgendwie so die Elefanten auf die verschiedenen Bundesländer zu verteilen. Wir kennen alle diese Themen und diese Motive. Und das schafft sie wirklich, indem sie es ja klug und amüsant zugleich. Also von daher ist es absolut verdient und auch ein Buch, was einen nochmal relativ ratlos am Ende natürlich zurücklässt, weil man denkt, naja gut, wie sollen diese Politiker damit eigentlich umgehen und auch die Politikerinnen, die immer eingesetzt werden, wenn es besondere Probleme gibt.
Also eine Art Parabel offenbar dieses Buch. Manuela Reichert war das über Gaia Schöters Roman Das Geschenk aus dem Niederländischen, übersetzt von Lisa Mensing. 144 Seiten hat es noch was sagen?
Ein Satz.
Ja, Entschuldigung.
Was ich nämlich wirklich auch ganz besonders toll finde, ist dieser Bundeskanzler, der durchaus sympathisch ist und ein ziemlich guter Liebhaber. Und zwar nicht mit irgendeiner jungen Frau, sondern mit seiner Ehefrau im Bundeskanzleramt. Also ist man auch sehr erstaunt, wenn man das liest.
Okay, also ich sag's nochmal. Unbedingt lesen Gaia Schöters Roman Das Geschenk aus dem Niederländischen, übersetzt von Lisa Mensing. 144 Seiten hat dieses Buch. Der Buchmarkt steckt tief in einer Krise. Auch viele Buchhandlungen leiden darunter, dass weniger gelesen und gekauft wird. Aber die gute Nachricht, die stationären Buchhandlungen verkaufen immer noch mehr als Online-Händler zusammen. Aber trotzdem hat mehr als die Hälfte aller Buchkäufer im letzten Jahr mindestens einmal ein Buch bei Amazon bestellt. Und was aber viele dann nicht wissen, seit KI-Systeme immer besser werden, wird die Suche nach bestimmten Büchern dort zunehmend zum Problem. Es landen nämlich immer öfter Bücher in den Suchergebnissen, die zwar ganz ähnliche Titel haben wie das Buch, was man eigentlich sucht, aber was dann dabei rauskommt, ist eigentlich nur KI-generierter Unsinn. Nils Schniederjan, mein Kollege hier aus der Lesart, hat sich das mal genauer angeschaut. Nils, was sind das eigentlich für KI-generierte Bücher?
Also es gibt zwei verschiedene Phänomene. Das eine sind einfach allgemein KI-generierte Bücher, die dann eigenen Inhalt präsentieren. Das ist insbesondere im Kinderbuchbereich mittlerweile durchaus beliebt, landet dann auch mal in den Bestsellerlisten, zumindest bei Amazon. Die tragen dann Titel wie »Du bist doch ein wunderbarer Junge«, »Du bist ein besonderes Mädchen«, sehen alle relativ gleich aus. Das andere Phänomen sind, ich würde es mal nennen, so KI-generierte Begleitbücher, die dann erscheinen, wenn ein Verlag ein neues Buch auf den Markt wirft. Da gibt es dann zum Beispiel kürzlich das Buch von Jean-Rémy von Matt, diesem Werbemann, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Am Ende. Mit dazu, wenn man dieses Buch jetzt sucht, kommt als nächstes Ergebnis ein KI-Buch, das trägt dann den Titel Am Ende erkunden und eine Reise voller Sinn und Leidenschaft von Jean-Rémy von Matt. Der Autor ist aber Karl Reusch. Also im Titel steht schon der eigentliche Autor, den man da plagiiert und von dem man das Buch quasi, wo man so ein bisschen jemanden auf die falsche Fährte führen möchte, dass jemand aus Versehen das falsche Buch kauft. Und der Titel ist dann eben so gewählt, dass es auftaucht, wenn man nach dem Original sucht. Und diese Bücher laufen dann über Kindle Direct Publishing, das ist ein Angebot von Amazon, dass man quasi über Print on Demand diese Bücher anbieten kann. Also man druckt da nicht 100 Stück, sondern wenn es dann jemand kauft, wird es gedruckt. Das heißt, man kann sich es aber auch nach Hause bestellen. Und dann kriegt man so ein kleines Flatter-Heft. Das sind so, ich sag mal, meistens 40 bis 80 Seiten. Und die enthalten dann einfach KI-generierten Blödsinn.
Aber man kann sich kaum vorstellen, dass man damit richtig Geld macht. Wer macht denn sowas?
Ja, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, läuft das relativ dezentral. Also das sind einfach Leute, die dann über verschiedene Plattformen, da gibt es so mehrere Anbieter, die heißen dann sowas wie Designer oder Fast Read. Da kann man dann einfach eingeben, ich möchte diesen Titel von einem Buch haben, ich möchte dieses Genre ansprechen, das und das soll der Autor sein. Und dann wird das Buch generiert, direkt dazu schon ein Titel. Und über diese Plattform kann man es dann auch direkt anbieten. Und wenn man das dann abgleicht mit den Trends, wonach wird gesucht, was kommt gerade an neuen Büchern auf den Markt, dann kann man das schon relativ gut automatisieren und dann eben einfach auf Masse gehen. Also es geht nicht darum, dass jedes dieser Bücher dann oft gekauft wird, sondern dass wenn man 1000 Bücher anbietet, ja, wenn man dann, wenn dann jedes Hundertste gekauft wird, ein paar Mal, kann man damit schon ein bisschen Geld machen.
Und weißt du auch, ob Amazon schon was dagegen macht? Weil das ist ja auch nervig. Man bestellt sich was und kriegt dann was ganz anderes. Da steigt ja der Frustpegel.
Ja klar, also es wäre auch in ihrem Interesse, das nicht zuzulassen. Und es ist auch so, dass sie jetzt einige Maßnahmen ergriffen haben. Seit 2 Jahren zum Beispiel dürfen Autoren maximal 3 Bücher am Tag veröffentlichen, was auch schon eine
stramme Leistung.
Genau, ein gutes Pensum ist, wenn man wirklich selber schreibt. Ich habe auch Amazon gefragt, ob sie noch weitere Vorkehrungen planen oder treffen. Da kam dann eher eine allgemeine Antwort, dass sie über eine Reihe proaktiver und reaktiver Verfahren verfügen, die uns dabei helfen, Inhalte zu erkennen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Das heißt, es gibt schon diese Richtlinien, die sind aber auch sehr vage gehalten. Also Autoren, die selber da ihre Bücher veröffentlichen über diese Direktveröffentlichungsplattform, die dürfen zum Beispiel keine schlechte Kundenerfahrung hervorrufen. Das ist eben so allgemein formuliert, dass darunter alles fallen kann. Aber da steht dann eben schon, dass sie Kundinnen und Kunden nicht irreführen dürfen. Und wenn das auffällt, dann werden diese Bücher eben gelöscht von Amazon. Und das passiert auch, aber man kommt quasi, im Moment kommt Amazon nicht dahinterher, wie schnell diese Bücher veröffentlicht werden.
Und betrifft es jetzt nur Amazon oder auch andere Online-Buchhandlungen?
Nee, das ist schon hauptsächlich Amazon, weil die meisten anderen Händler haben überhaupt nicht so ein Direktveröffentlichungssystem, sondern das gibt es nur bei Amazon mit diesem Kindle Direct Publishing. Es gibt auch ein paar andere, die das grundsätzlich anbieten, aber ich glaube, niemand so leicht und so leicht auch integrierbar in diese Buchherstellungsplattform, wie das bei Amazon ist, weil das eben auch ein internationaler Laden ist und das Ganze im englischsprachigen Raum auch ein noch größeres und ein sozusagen noch nervigeres Phänomen ist für die Autoren, weil es einfach schneller geht und ein größerer Markt ist.
Und was kann ich jetzt machen, außer natürlich, dass ich sowieso besser in die Buchhandlung gehe und mir da ein Buch kaufe, wenn ich aber jetzt mal ganz eilig oder aus was für einem Grund auch immer, worauf soll ich achten?
Also ich würde sagen, es gibt einfach so ein paar Common-Sense-Sachen, auf die man achten muss. Also ist es ein KI-Cover? Gibt es einen Verlag, der dahinter steht? Ist der Autor der richtige? Gibt es Rezensionen? Wobei es sogar manche Bücher gibt, die auch schon Rezensionen erhalten. Die
sind dann wahrscheinlich auch KI-generiert.
Es steht zu vermuten, ja. Und man muss sich eben insgesamt darauf einstellen, dass es in Zukunft immer mehr solcher KI-generierten Inhalte geben wird und da ein bisschen lernen, auch zum Beispiel den Schreibstil zu erkennen, den solche KIs haben. Und das Ganze wirkt natürlich jetzt so ein bisschen, als wäre das eigentlich ganz einfach festzustellen, aber es wird eben immer besser und es kann zum Teil auch gefährlich sein. Also es gibt zum Beispiel auch Bücher, wie man Pilze erkennen kann, die man essen kann, wie man Wildpflanzen erkennt, die man essen kann. Ja, wenn man da aus Versehen dann zum KI-generierten Buch greift oder der Oma aus Versehen das KI-generierte schenkt, kann das Ganze schon mal etwas gefährlich werden.
Also aufpassen beim Bücherkauf und eben doch lieber die Buchhändlerin oder den Buchhändler fragen. Nils Schniederjan, vielen Dank für diese Informationen. Vor 50 Jahren begann Peter Weiß, sein Kultbuch Die Ästhetik des Widerstands zu veröffentlichen. Er hat 10 Jahre daran gearbeitet und bis heute beschäftigt es viele Leser. Fabian Saul hat diesen bedeutenden Text jetzt für Deutschlandfunk Kultur als Hörspiel adaptiert und am Sonntagabend wird es gesendet und hier ist schon mal ein Ausschnitt daraus.
Dass das nicht hätte geschehen dürfen. Widerstand ist notwendig. Es gibt Sätze, die kommen zu früh und Sätze, die kommen zu spät.
Sätze, die kommen zu früh und Sätze, die kommen zu spät.
Das ist das Problem, das wir heute auch immer noch haben, dass die Ziele halt sind, den Faschismus aufzuhalten, einzudämmen. Wenn das gelingt, und wohin gehen wir dann?
Zu matt, zu staubig, zu gleichgültig war alles. Als das noch danach gefragt worden wäre, was der Faschismus hinterlassen hatte. Und eine solche Frage wollten die Demokraten im Westen auch gar nicht erst aufkommen lassen. Mit den Faschisten wurde Nachsicht geübt. Sie wurden als Verbündete gebraucht. Ihr Ziel war das gleiche gewesen, das der Westen jetzt verfolgte. Gemeinsam würden sie antreten können zum Kampf gegen den Kommunismus.
Ein kurzer Eindruck war das aus der Hörspielfassung von Peter Weiß' Roman Die Ästhetik des Widerstands. Kreiert hat dieses Hörspiel Fabian Saul und ich freue mich, mit ihm in Marseille verbunden zu sein. Hallo, schön, Sie zu sprechen.
Hallo.
Wieso haben Sie sich gerade jetzt auf so eine intensive Weise mit diesem 50 Jahre alten, ja doch auch ziemlich wuchtigen Werk auseinandersetzen wollen?
Ja, mir erschien dieser Text auf eine unheimliche Art mit unserer Gegenwart verbunden. Es ist ja ein Text, der zunächst mal über den Widerstand, den kommunistischen Widerstand gegen die Nazis spricht, aber er spricht ja auch von der Komplizenschaft der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Er spricht auch von der Komplizenschaft von Kapitalisten in anderen Ländern, von Grenzpolitiken, die die Ermordung von Menschen in Kauf nehmen. Er spricht von Genoziden, die erst im Nachhinein anerkannt werden, von Waffenlieferungen, die zu spät gestopft werden. Er spricht natürlich auch von den wenigen, die dagegen aufbegehren. Und man könnte sagen, es ist ja ein hoffnungsloses Buch, was versucht, von Hoffnung zu sprechen, nämlich von dem, was dieses Land hätte sein können. Ich glaube, an einer Stelle heißt es, was sollte jetzt werden aus diesem Land, das all jener beraubt worden war, die ihm ein anderes Gesicht hätten geben können. Und ja, viele dieser Passagen schienen mir so verbunden mit unserer Gegenwart, dass es mir naheliegend erschien, sich mit diesem Text eigentlich als einen zeitgenössischen auseinanderzusetzen. Es ist ja auf eine Art vielleicht auch ein Handbuch des Widerstands. Und so habe ich für dieses Hörspiel zeitgenössische AutorInnen eingeladen, diesen Text weiterzuschreiben, weiterzudenken, seine Dringlichkeit herauszuarbeiten, anstatt ihn zu historisieren. Man könnte sich ja darauf ausruhen, dass das so ein Nachkriegsdiskurs 70er Jahre war, aber das schien mir der doch zu bequeme Weg. Und deshalb haben wir versucht, diesen Text in unsere Gegenwart zu holen.
Das heißt, Sie sagen, Sie haben Autoren dazu geholt. Das ist dann gar nicht nur Original Peter Weiß, was wir da hören, sondern da haben eben Autoren unserer Zeit jetzt über diesen Text, sagen wir mal, reflektiert. Oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, mir erschien es wichtig, den Text nicht nur zu lesen, wie das Tanaskol Sapak auf beeindruckende Weise tut, sondern ihn auch zu bearbeiten. Ich habe dem Text auch eine Musik gegeben und ein sozusagen Soundbett gegeben, aber vor allem erschien es mir wichtig, dass es eine Vielstimmigkeit darin gibt, diesen Text auf seine Dringlichkeit hin zu untersuchen. Es ist ja so, dass der Originaltext von Peter Weiß auch ein monumentales Werk ist, 1200 Seiten, die Fassung am Sonntag sind 90 Minuten. Das heißt, wir haben versucht, eigentlich die Passagen herauszuarbeiten, die mit uns am dringlichsten jetzt verbunden sind. Wenn dann Moshtar Yelal nach der Frage der Verantwortung der Schreibenden zum Beispiel diese Frage stellt oder Tomer Dotan Dreyfus die antifaschistische Kunst anzweifelt, Ralf Tarrail das auch problematisieren von, was bedeutet es eigentlich, Widerstand zu ästhetisieren. Gayat Al-Madoun setzt die Bilder der Massaker an den PalästinenserInnen neben die Texte von Peter Weiß. Midya Mahmoud versucht, diese Leerstelle der Rolle der GastarbeiterInnen bei Peter Weiß zu beleuchten und so weiter. Es ist ein vielstimmiger Text, der auf der einen Seite, haben wir versucht, diesem Text von Peter Weiß schon gerecht zu werden, denn es ist eben ein Text, der gerade versucht, ja, die Kämpfe gegen die Tyrannen als etwas zu begreifen, die über die Zeiten verbunden sind. Er beginnt beim Pergamonaltar und er spricht dann über die Nazizeit. Und ich glaube, dieser Text ist von ihm auch als eine Aufforderung gemeint gewesen, dass diese Kämpfe nicht aufhören, dass sie wieder stattfinden werden und dass den Schreibenden darin eine besondere Verantwortung zukommt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist ein ganz vielstimmiger Text und Sie haben auch Musik dazu eigens komponiert. Geht die auf diese Vielstimmigkeit auch nochmal ein oder was haben Sie da für eine Idee, für eine klangliche umgesetzt?
Ich habe versucht eigentlich, dass wir uns durch verschiedene Räume bewegen, dass wir die Musik, also für mich hat die Musik immer die Funktion, auch Texte zu schützen, den Texten ihre Zeit zu geben. Ich glaube, dass sie uns dabei helfen, uns berühren zu lassen, uns einmal dem zu öffnen, einmal wirklich zuzuhören. Ich glaube, dass Musik das kann. Ich glaube, dass es meine Aufgabe vor allem war, zu komponieren, zu sortieren, eigentlich immer wieder die neuen Texte, die entstanden sind, auf Resonanzen mit dem Peter Weiß-Text hin zu untersuchen. Das ist ja eigentlich eine musikalische Aufgabe. Das heißt, das war die wesentliche Tätigkeit, würde ich sagen, im Studio, eigentlich genau hinzuhören und das herauszuarbeiten. Und insofern kann man dieses Hörspiel als eine vielstimmige Komposition von uns allen betrachten.
Fabian Saul, danke für dieses Gespräch. Und das Hörspiel Die Ästhetik des Widerstands wird am Sonntag um 18.30 Uhr in Deutschlandfunk Kultur gesendet und ist dann aber auch in unserer Audiothek zu finden.
Straßenkritik.
Ich heiße Kirstin Niedemann und ich lese jetzt seit 2019 endlich mal wieder nach Ewigkeiten mein erstes Buch, weil ich mit einem Kind nicht allzu oft dazu komme. Das heißt Die Chemie des Todes ist von Simon Beckett und es geht einfach um eine Frau aus den, ich glaube, 40er Jahren, Chemielaborantin meine ich, studierte Frau, die sich so ganz abhebt von den anderen Frauen aus der Zeit und ja, wirklich in ihrem Beruf aufgehen möchte und ihr leider ein paar Hürden in den Weg gelegt werden. Meine Schwester hat mir das empfohlen, weil sie genau weiß, dass ich über solche Frauen gerne was lese und solche Frauen spannend und interessant finde. Sie meinte, es lässt sich wohl gut lesen. Ich muss nur die Zeit finden, aber ich bleib dran. Genau.
Kirstin Niedemann liest in Ingolstadt Die Chemie des Todes von Simon Beckett, erschienen beim Rowohlt Verlag in einer Übersetzung von André Hesse. Und das Taschenbuch kostet 15 Euro.